ARD.
Huhu, Verena hier. Herzlich willkommen zu unserer Bonusfolge. Zuerst will ich aber kurz Danke sagen für die vielen tollen Rückmeldungen, die wir von euch für diesen Podcast bekommen haben. Wir haben uns riesig gefreut, also danke für die vielen Kommentare, Bewertungen und Nachrichten. Ein paar von euch haben auch gefragt, ob es rund um unseren Geisterjäger nicht noch mehr Geschichten gibt. Klar, die gibt es. Wir haben in den 7 Folgen längst nicht alles erzählen können. Und deshalb gibt es jetzt diese kleine Bonusfolge über Hans Benders ersten großen Spukfall. Viel Spaß! Das ist Geisterjäger. Bonusfolge. Der Poltergeist. Ich bin Verena Fiebiger. Diese Folge spielt im Jahr 1952. Hans Bender hat gerade sein Institut gegründet. Also das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Und er ist absolut fasziniert von Spukphänomenen. Immer wieder liest er, dass es irgendwo spukt. Oft in Bayern, manchmal auch in Norddeutschland. Aber von Freiburg aus dorthin zu fahren, ist sehr teuer. Freiburg liegt ja im äußersten Südwesten von Deutschland, an der französischen Grenze. Also nicht gerade zentral. Und Benders Institut hat am Anfang noch wenig Geld für Reisen. Das geht also nur in Ausnahmefällen. Da ist es natürlich umso praktischer, wenn das Übernatürliche mal direkt vor der Haustür auftaucht. Oder zumindest keine 2 Autostunden entfernt. In Neudorf, in der Nähe von Karlsruhe. Dort spukt es im Haus des Bürgermeisters. Angeblich treibt dort ein Poltergeist sein Unwesen. Und es gibt mehrere glaubwürdige Zeugen.
Professor Bender, der Leiter des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg, war von Landrat und vom Gesundheitsamt Bruchsal aufgefordert worden, diese angeblichen Spukerscheinungen zu untersuchen, da sie eine Art Massenpsychose ausgelöst hatten.
Bender ist damals schon halbwegs bekannt als Experte für das Übernatürliche. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ihn die Polizei anruft, wenn sie bei einem Fall nicht weiterkommt. Oder wie hier das Landratsamt, wenn ein Spukphänomen außer Kontrolle gerät. Er setzt sich also ins Auto und fährt nach Neudorf. Und er ist nicht der Einzige, der sich das ansehen will. Denn das mit dem Spuk hat sich schon in der ganzen Region herumgesprochen.
Hunderte von Neugierigen nämlich strömten herbei und umlagerten in fieberhafter Erwartung von der Dämmerung an das Spukhaus in der Guttenheimer Straße.
Bender lässt sich von den vielen Schaulustigen nicht irritieren, steigt aus seinem Auto aus und schaltet ein Tonbandgerät ein. Zuerst spricht er mit dem Bürgermeister selbst, Alois Notheiß.
Also ich glaube auch nicht sehr leicht an Geistergeschichte und so weiter. Aber man kommt doch zu guter Letzt auf allerhand Gedanken.
Der Bürgermeister ist immer noch ganz schön mitgenommen. Von dem ganzen Trubel, aber vor allem von dem, was immer wieder in seinem Haus passiert, wenn es dunkel wird. Notheiß zeigt Bender ein Heft, in dem er den Spuk dokumentiert hat. Fein säuberlich und sehr genau.
So wie es hier steht, so war's.
Es fängt alles ganz schleichend an. Manchmal verschwindet ein Besen oder eine Kanne, taucht dann woanders wieder auf. Das könnte alles noch Zufall sein. Im Stall kippt eine schwere Futtermaschine um. Das ist dann schon seltsamer. Und mitten in der Nacht fällt ein Gurkenglas von einem Schrank herunter.
Die ersten 3, 4 Sachen habe ich nicht gleich notiert. Das habe ich erst nachträglich, wie ich gesehen habe, dass es laufen geht. Also sage ich, das muss ich mir mal aufschreiben. Das ist vielleicht mal von Wichtigkeit für späterhin, für unsere Generation später.
Und ein paar Tage später sitzt dann Hans Bender bei dem Bürgermeister in der Küche und liest seine Aufzeichnungen. Besonders fasziniert ist Bender von einem Eintrag über die Nacht vom 25. auf den 26. Oktober.
Da notiert der Bürgermeister Folgendes. 5 Glühbirnen, locker geschraubt, und 5 Würste in einen Krug mit Wein gesteckt.
Dann um 20.45 Uhr?
Eine Salbdose vom Nachttisch gegen die Schrankecke geflogen.
Um 21.50 Uhr?
Die Bettflasche aus dem Bett geflogen.
21.55 Uhr?
Seifenschale ins Bett gekommen.
Um 22.05 Uhr.
Bettflasche zum zweiten Mal aus dem Bett geflogen.
Gegenstände fliegen scheinbar von selbst durch die Luft, verschwinden aus dem Raum oder kommen aus anderen Räumen angeflogen. Kein Wunder, dass der Bürgermeister nicht mehr weiterschlafen kann. Er schnappt sich seinen 13-jährigen Sohn Bernhard und geht ins Obergeschoss. Da sitzen schon die anderen Hausbewohner und können auch nicht schlafen.
Also er mit seiner Frau, dann sein ältester Sohn Alois mit seiner sehr nüchternen Frau Friedel und dann eben der 13-jährige kleine Bernhard.
Erst um Mitternacht haben sich alle wieder so weit beruhigt, dass sich Bernhard und seine Mutter wieder ins Bett legen können. Der Bürgermeister, sein älterer Sohn und dessen Frau bleiben wach. Sie wollen sehen, was in dieser Nacht noch geschehen könnte. Und es geschieht so einiges.
Was in den folgenden 2 Stunden Schlag auf Schlag passierte, das erschütterte diese 5 im Hause wohnenden Familienmitglieder zutiefst und brachte den beherrschten Bürgermeister um seine Fassung. Das seitenlange Protokoll dieser Spuknacht fing damit an, also nach Mitternacht, dass ein geschossartiger Gegenstand mit Brausen von der Ofenecke durchs Schlafzimmer sauste und in die sehr harte Gipswand ein fingertiefes Loch hereinschlug.
Der Bürgermeister läuft zu dem Loch in der Wand. Eine schwere Schraube steckt darin. Wie kann das sein? Welche Kraft kann diese Schraube so heftig durch die Luft geschossen haben? Aber die Spuknacht ist noch nicht vorbei. Auf einmal regnet es Nägel. Sie kommen scheinbar aus dem Nichts, tauchen einfach unter der Zimmerdecke auf und fallen dann herunter.
Und schließlich, ganz zum Schluss, um 1.58 Uhr, kam eine Bürste durch den Raum geflogen, welche die Fensterscheibe zertrümmerte.
Alois Notheiß versichert Bender nochmal. Es ist alles genau so passiert, wie er es in seinem Spuktagebuch festgehalten hat.
Und dafür habe ich ja meine Zeuge. Ich meine, ich bin doch kein Irrer. Ich habe immer 5 Leute drumherum gehabt.
Und Bender glaubt ihm. Die Spukbeschreibung ist viel zu genau, um einfach ausgedacht zu sein. Es gibt zu viele Zeugen. Und an manchen Stellen in diesem Spuktagebuch wird Bender besonders hellhörig. Zum Beispiel, als Notheiß beschreibt, wie die Nägel auf eine ganz besondere Art von der Decke regnen.
Die Nägel fielen senkrecht herunter wie Silberfischle. Man sah sie aber erst etwa 20 cm unterhalb der Decke.
Die Nägel tauchen aus dem Nichts auf, stehen quasi senkrecht in der Luft und regnen dann auf einmal herunter. Solche Beschreibungen kennt Bender schon von anderen Spukfällen.
Dies ist eine Besonderheit spukhaft fallender Gegenstände, die in vielen Berichten zu finden ist.
Bender und seine Mitarbeiter packen also ihr Geisterjägerwerkzeug aus. Keine Messgeräte wie später in Rosenheim. Bender verlässt sich damals eher auf psychologische Methoden.
Wir untersuchen zunächst mit einer eingehenden Befragung der Zeugen, der Hausbewohner, fremder Beobachter, mit einer Rekonstruktion und dann Fotoaufnahmen der behaupteten Erscheinungen, Fangfragen, Beobachtung des Verhaltens sämtlicher Beteiligten.
Bender befragt Hausbewohner, Nachbarn, Verwandte. Er nimmt alles auf Tonband auf und lässt sich ganz genau erklären, was der Spuk gemacht hat. Zum Beispiel an einem Tag, als die Familie mit Gästen in der Küche sitzt und auf einmal Gegenstände aus dem Nebenzimmer geflogen kommen. Durch die geschlossene Küchentür. Wie hier ein Teil einer Nähmaschine.
Die Küchentür war zu.
Haben Sie das persönlich kontrolliert?
Jawohl. Die Küchentür war vollständig.
Aber das können doch keine festen Gegenstände durch die geschlossene Tür kommen.
Das ist mir selbst ein Rätsel.
Und Herr Erich, wie war es mit den Türen? Der Gegenstand kam aus dem Nähzimmer, nicht wahr?
Der war in dem Nähzimmer. Die Tür war zu, die Fenster waren zu, es war alles zu.
Wenn man die Aufnahmen heute hört, merkt man, dass Bender mit der Zeit einen Verdacht entwickelt.
Wo war denn da der Bernhard in der Zeit?
Der Kleine
ist.
Wir standen alle da.
All die ganze Familie, bloß Herr Bürgermeister war weg.
Der Bürgermeister war in der
Gemeinderatssitzung.
Sonst wäre die ganze Familie da. Der Kleine stand auch hier. Ich stand hin am Kleinen.
Hast du das auch beobachtet, Bernhard?
Oh, ich hab gesehen, aber es nicht, aber. Batsche, wie es geht.
Das war ein bisschen schwer zu verstehen. Bernhard sagt: Gesehen habe ich es nicht, aber schon was gehört. Der Junge scheint eigentlich unauffällig. Er hält sich zurück, wenn die Erwachsenen reden. Aber Bender fragt weiter nach. Denn, das kennen wir ja schon, es gibt eine Sache, die fast alle Spukfälle gemeinsam haben. Jugendliche spielen darin eine zentrale Rolle. Das wird später in Rosenheim so sein, in Bremen und bei vielen anderen Fällen. Aber den Verdacht hat Bender schon ganz am Anfang seiner Geisterjägerkarriere. Er nennt diese Jugendlichen Fokuspersonen. Und er glaubt, dass Bernhard eine solche Fokusperson ist.
Vielfach wird berichtet, dass die Personen, an denen der Spuk hängt, vor allem Jugendliche im Pubertätsalter, dass sie lähmungsartige oder krampfartige Zustände haben. Auch das haben wir in Neudorf beobachtet. Dreimal hat Bernhard solche Zustände gehabt.
Immer wieder hat Bernhard Visionen oder Halluzinationen. Er sagt jedenfalls, dass er Dinge sieht, die nicht da sind.
Das erste Mal, da war es so ein Tuch, wo alle andere Farbe gekriegt hat.
Ein Tuch verändert auf einmal seine Farbe.
Und das zweite Mal, da war so Nebel.
Ein rätselhafter Nebel wabert durch den Raum.
Und das dritte Mal, so ein Gänseflügel.
Vor Bernhards Augen erscheint ein Gänseflügel.
Was war das, ein Gänse?
Ein Gänseflügel.
Flügel, aha. Ja, und was hast du dabei gespürt?
Bernhard will sich aus der seltsamen Vision befreien.
Das ist halt schwer geworden. Ich habe rufen wollen und habe nicht mehr schwätzen können.
Er will sich bewegen, aufstehen, nach seinen Eltern rufen. Aber er bringt kein Wort über die Lippen.
Ich war ganz steif.
Er versucht, die Erscheinungen zu berühren, aber er ist wie gelähmt. Er kann sich nicht bewegen. Bender befragt die anderen Hausbewohner. Alle sagen, stimmt. Immer wenn es spukt, war Bernhard in der Nähe.
Wie das geht, ob das geistesspuk ist oder was, ob es durch ihn gehen muss oder dass er gerade dabei sein muss, ich weiß es nicht. Aber während seiner Abwesenheit ist noch nichts passiert, dass er immer dabei war. Das steht fest für mich.
Ja. Ja.
Bender ist sich sicher. Der Junge hat telekinetische Kräfte, kann also Gegenstände durch die Luft bewegen und sogar teleportieren. Nur weiß er das selbst überhaupt nicht und kann seine Kräfte auch nicht absichtlich nutzen. Der Spuk von Neudorf ist für Bender ein weiterer Fall, der zeigt, das Übernatürliche gibt es. Aber nicht so, wie sich die Leute das vorstellen, als Poltergeist. Nein, Spuk ist eine Manifestation der inneren Unruhe.
Mit Teufeln und Dämonen, mit Hexen und bösen Geistern hat Spuk nichts zu tun.
Der Bürgermeister fährt mit seiner Frau und Bernhard zusammen in den Urlaub an den Bodensee. Und auf einmal hört der Spuk auf, zu Hause in Neudorf. Aber auch am Bodensee fängt es nicht plötzlich an zu spuken. Es scheint fast, als hätte die genaue Untersuchung das Spukphänomen beendet. Später gibt Bender noch dem Südwestfunk ein Interview über den Fall Neudorf. Darin berichtet er dem Moderator ausführlich über den Fall und über seine Untersuchungen.
Nun, Herr Professor, liegt es nicht nahe anzunehmen, dass es sich dabei um Betrug handelt, um einen Schabernack? Denn vielleicht der 13-jährige Junge, der Bernhard spielt. Haben Sie Verdachtsmomente bei Ihrer Diagnose gefunden, die vielleicht eine betrügerische Absicht der Leute vermuten ließ?
Um es kurz zu sagen, nein.
Bender sagt, es gibt einfach zu viele Zeugen, Familienmitglieder, aber auch Gäste und der Pfarrer von Neudorf. Und anders als bei früheren Fällen konnte Bender die Zeugen direkt interviewen, teilweise wenige Stunden, nachdem es gespukt hat. Bender hat miterlebt, wie emotional diese Ereignisse für die Betroffenen waren. Er sagt, dass die sich alle abgesprochen haben, das ist eigentlich unmöglich. Noch traut sich Bender nicht, den Spuk eindeutig für echt zu erklären, wie später in Rosenheim. Denn Beweise hat er keine. Er sieht in Neudorf selbst keine Spukphänomene, hat keine Messgeräte dabei, keine Kamera aufgestellt. Aber Bender spürt schon damals, im Spuk liegt der Schlüssel. Der Parapsychologe muss zum Geisterjäger werden. Denn Geister gibt es nicht. Aber Spuk gibt es schon.
Soll das heißen, Herr Professor, dass Sie als Wissenschaftler auch echte Spukphänomene für möglich halten?
Sie setzen mir das Messer auf die Brust. Ich werde Ihnen ebenso direkt antworten und sagen, ja.
Wenn ihr Hans Bender selbst mal etwas länger hören wollt, im Archivradio der ARD gibt es auch einen historischen Vortrag von ihm aus dem Jahr 1953. Dort spricht Hans Bender eine halbe Stunde lang über Spuk als wissenschaftliches Phänomen. Das Archivradio ist auch sonst eine Fundgrube für alle, die sich für historische Tonaufnahmen interessieren. Archivradio – Geschichte im Original heißt der Podcast. Den findet ihr in der ARD-Audiothek und allen anderen Podcast-Plattformen. Und jetzt auch mit dem historischen Vortrag von Hans Bender. So, und das war's jetzt aber wirklich mit Hans Bender. Ehrlich gesagt, ich bin immer noch ganz schön geflasht davon, wie krass dieses Leben von Hans Bender war. Wie viel er erlebt hat, wo er überall irgendwie mitgemischt hat. Und ich hoffe, für euch war es genauso spannend. Lasst gerne ein Abo da, denn wenn es was Neues gibt vom Geisterjäger oder anderen übernatürlichen Geschichten, dann erfahrt ihr das hier in diesem Podcast. Und wenn es bei euch auch mal zu spuken anfangen sollte, ruft doch bei Walter von Lukadu an, der hat nämlich immer noch diese Beratungsstelle in Freiburg. Und jetzt macht's gut. Geisterjäger ist ein Podcast von Jasmin Körber, Klaus Uhrig und mir, Verena Fiebiger. Produziert von Klaus Uhrig und Fabian Zweck mit Musik von André der Hörmeier. Redaktionelle Mitarbeit Sarah Fischbacher. Sprachregie Lea Utz und Klaus Uhrig. Tonaufnahmen OGM Studios. Redaktion Mareike Magel. Besonderer Dank an Chiara Kuf. Alle Folgen dieses Podcasts gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch Geisterjäger gefällt, empfehlt den Podcast doch gerne weiter oder lasst ein paar Sterne da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Geisterjäger ist eine Produktion von Plotprodukt für den SWR 2024. Ich habe einen Podcast-Tipp für euch. Die Hörspiel-Soap Lost in Neulich. Darin zieht die schräge, fünfköpfige Familie Lüders aufs Land, weil die Mutter dort bei einem Großkonzern arbeiten wird. Doch ihre Kollegin, die sie einarbeiten soll, ist verschwunden. Und dann wird eine Leiche gefunden. Das Leben der Lüders im Dorf Neulich ist also recht turbulent. Tochter Jana ist auf der Suche danach, auf welches Geschlecht sie steht. Mutter Sandra fragt sich, ob ihre Schulliebe Mark etwas mit der Leiche zu tun hat. Und Vater Thomas bekommt ein Angebot, das er kaum ablehnen kann. Dafür müsste er aber die Familie verlassen. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek.